came from Libya.
Ich bin aus Libyen deportiert worden. Ich bin seit 3 Monaten hier in Agadez. Ich wurde aus Libyen zurückgebracht. Wir sind registriert, aber immer noch nicht im Camp. Hier ist es schlimm. Wir haben kein Essen, kein Wasser zum Waschen, keinen richtigen Platz zum Schlafen, keine Medikamente, nichts.
Diese Frau ist eine von vielen Migrantinnen, die sich derzeit in Niger befinden. Denn in dem westafrikanischen Land boomt das Geschäft mit den Migrantinnen wieder. Nach einem Putsch vor gut einem Jahr ist dort eine Militärregierung an der Macht. Und deren politischen Entscheidungen sorgen für viel Aufsehen, gerade auch in Europa. Vor allem die Entscheidung der Militärjunta, die Schlepperei in Niger wieder zu entkriminalisieren.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Jana Adu. Hallo. Viele Jahre lang galt in Niger ein Gesetz, das den Transport mit Migrantinnen verboten hat. Unterstützt wurde das auch durch die EU. Aber seit November fahren die Schlepper wieder durch die Wüste, hat Lucia Weiß erfahren. Und sie hat gehört, wie sich die Militärjunta in Niger neue Partner sucht, jenseits des Westens.
Ici c'est la place de la francophonie.
Hier ist der Platz der Frankophonie. Niger war da früher Mitglied. Jetzt hat sich Niger aus der Frankophonie zurückgezogen. Man sieht hier am Kreisverkehr die Fahnen der AES, der Allianz der Staaten des Sahel, und die von Russland. Es ist die Stadtverwaltung, die die russische Flagge hisst, um zu zeigen, dass wir jetzt mit Russland zusammen sind. Überall hat die Stadtverwaltung solche Fahnen aufgestellt.
Adamu Hanikoye deutet vom Taxi aus auf einen Kreisverkehr in Niamey, auf den mehrere staubige Straßen zulaufen. Adamu zeigt mir die Hauptstadt von Niger, denn es ist mein erster Besuch. Mir fällt auf, dass an jedem Kreisverkehr Polizeibeamte stehen, manchmal auch Militärs. In Niger regieren seit dem Putsch vor gut einem Jahr Soldaten, genauso wie in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso. Mit denen hat Niger eine Allianz gegründet. Vom früheren Kolonialherrn Frankreich hat Niger sich ab und dafür Russland zugewendet. Deswegen jetzt auch die Flaggen überall in der Stadt. Neben der grün-weiß-orangenen Flagge von Niger und den Fahnen von Mali und Burkina Faso flattert nun auch die russische Flagge, müde in der heißen Mittagsluft von Niamey.
De plus en plus, l'opinion nationale et les gens.
In der öffentlichen Meinung wollen immer mehr, dass wir wirklich mit Russland zusammenarbeiten. Sie denken, mit ihnen gibt es eine sofortige Lösung, die das Sicherheitsproblem lösen kann. Sie sehen Mali als Beispiel. Die Leute denken, dass sich die Russen in Mali bereits bewährt haben. Sie helfen der malischen Armee, vor Ort präsent zu sein. Die Leute denken also, dass eine Zusammenarbeit mit den Russen mehr bringt.
In Niger sind seit Jahren islamistische Terroristen aktiv. Sie stehen in Verbindung mit Al-Qaida und dem Islamischen Staat. Dass Russland jetzt alle Probleme in Niger lösen und dem Land mehr helfen wird als die alte Kolonialmacht Frankreich, das sehen längst nicht alle so, sagt Adamu.
Es gibt andere, die glauben, dass es nicht darum geht, nur den Herrn zu wechseln. Also einfach ein Land durch ein anderes zu ersetzen, sondern dass wir wirklich mehr Zusammenarbeit, Ausbildung und eine ganz andere Grundlage brauchen, um etwas Neues zu schaffen. Manche in der Zivilgesellschaft finden, dass die Zusammenarbeit mit Russland auf eine begrenzte Zahl an russischem Personal beschränkt werden muss, dass die Militärs vor Ort ausbilden und uns Ausrüstung geben soll. Für die Selbstverteidigung ist unsere Armee selbst schon groß genug.
Adamu ist 32 Jahre alt. Er hat Politik studiert an einer Schweizer Privatuni in Niamey. Adamu war politisch auch in der Opposition engagiert, in einer Nachwuchsgruppe. Korruption, schlechte Regierungsführung, ja, alles Schwächen der letzten Regierung des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum, sagt er. Eine Militärregierung hält Adamu trotzdem nicht für das Richtige in einer Demokratie. Als junger Intellektueller zählt Adamu zur Elite und hat, wie so viele, trotzdem keine Arbeit mehr seit dem Putsch.
Ach ja, die Wirtschaft. Wirklich, wir haben die Inflation, die Preise sind gestiegen, weil der Hafen von Lomé, der Hafen von Cotonou und die Grenze zu Benin geschlossen sind. Deshalb versuchen sie, einen großen Umweg mit den Gütern zu machen. Aber alles ist teurer geworden, der Reis zum Beispiel. Die Leute leben hier in Niger vom Handel. Alle Preise sind gestiegen.
Der Militärputsch hat die Wirtschaft in Niger, ohnehin eines der ärmsten Länder der Welt, noch mehr belastet. Auch die meisten Ausländer haben das Land verlassen. Als Altstipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung verfolgt Adamu alles, was Deutschland in Niger macht, mit großem Interesse. Bis zum Putsch hat Deutschland Niger als strategischen Partner unterstützt, zum Beispiel in der Bildung. Aktuell liegt die Entwicklungshilfe auf Eis. Adamu will mir unbedingt eine besondere Schule in seiner Stadt zeigen. Sie liegt an einer Hauptstraße. Bräunliche Flachbauten, umgeben von einer Mauer, ein blaues Eisentor steht offen. Im sandigen Innenhof, in dem einige Bäume Schatten spenden, treffen wir auf Soumana Guido, einen Elternvertreter der Schule.
Also diese Schule heißt Angela Merkel Schule. Wirklich, der Name ist ein Glücksbringer für uns. Aber wir haben ein Problem hier. Wenn du diese Klassenräume besuchst, verstehst du, es sieht hier nicht gut aus.
2017 benannte sich die Schule um, nachdem Angela Merkel sie als Ehrengast besucht hatte. Soumana öffnet einen der metallenen Fensterläden.
Die Decken in den Klassen sind beschädigt, die Türen sind kaputt. Ich habe den Strom abgestellt. Ich hatte kein Geld mehr, um die Elektrizität weiterlaufen zu lassen.
Die desolate Angela-Merkel-Schule in Niamey gibt der Misere ein Bild, die in ganz Niger herrscht. Denn nicht nur in der Bildung fehlt es an Geld. Die Militärregierung muss inzwischen mit weniger auskommen, nachdem die EU und die Weltbank ihre Hilfen eingeschränkt haben. Von Nigers schmalem Budget dürfte der größte Teil nun in die Verteidigung gehen, nachdem zuerst Frankreich und dann auch die USA Nigers Armee nicht mehr unterstützen. Viele Niger versuchen, im Nachbarland Libyen Arbeit zu finden oder in den grenznahen Goldminen. Ihr Weg führt über die Wüstenstadt Agadez im Norden. Dort kommen auch viele Migranten aus ganz Westafrika vorbei, seit die Militärjunta das Schmuggeln von Menschen wieder entkriminalisiert hat. Ich bin in den Norden Nigers geflogen, um mir das aus der Nähe anzusehen.
Wir sind am Busbahnhof von Agadez, dem größten in der Stadt. Hier ist das Büro der Linie Dirku-Agadez, auch Büro der Gewerkschaft der Transportunternehmer. Die Fahrzeuge von hier halten nicht an der Grenze an. Wenn die Fahrzeuge Agadez verlassen, fahren sie direkt nach Libyen.
Adu, ein schlanker Mitfünfziger mit Glatze und eckiger Brille, nennt sich selbst einen Transportunternehmer. Die Migranten, die in Richtung Libyen wollen, fahren über die nigrische Stadt Dirku. Alles ist genau geregelt.
Also jemand, der nach Libyen geht, wenn er hierher kommt, bezahlt er für seinen Transport, für die Reise nach Libyen. Dann zahlen die Reisenden für ihre Wasserkanister, sie zahlen für das Essen, das sie unterwegs essen werden, und dann reisen sie am Dienstag mit den Konvois nach Sabah. Das ist es. Aber bevor sie nach Libyen kommen, gibt es Barrieren. Es gibt Checkpoints, an denen die Leute Geld bezahlen.
Seit das Schleuserverbot im November wieder abgeschafft wurde, nimmt die Zahl der Menschen, die über Niger nach Libyen reisen, wieder zu. Zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 hat sie sich laut der Internationalen Organisation für Migration verdoppelt. Dennoch reisen weit weniger Menschen vom Sahel aus gen Norden als noch vor 10 Jahren. In den Hochzeiten der Schmuggler hatte die EU zwischen 2015 und 2016 das Schmugglerverbot mit Niger vorangetrieben. In diesem Jahr sind 160.000 Menschen von Niger Richtung Libyen und Algerien gefahren, heißt es in einem aktuellen Bericht der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Es gibt Niger, die reisen, es gibt Leute aus Nigeria, die reisen, es gibt Leute aus Sierra Leone, Burkina Faso, Mali, Ghana. Also sie sind es, die diese Route nehmen. Es gibt auch noch ein paar Leute aus Sudan und Tschad, die reisen.
Am Rande des Busbahnhofs vor dem Büro eines anderen Schmugglers treffe ich 2 junge Männer. Die beiden sind einverstanden, mit mir zu sprechen, und wir gehen hinein. Auf dem Boden haben sich 3 Männer ausgestreckt und dösen in der Hitze. Wir setzen uns daneben auf die Matten. Omar, der in dem Büro seine Geschäfte macht, hilft beim Übersetzen aus dem Hausa, das sowohl in Niger als auch in Nigeria gesprochen wird.
Ich bin Musa Adamu aus Nigeria, aus dem Norden, Kano State. Ich bin seit einer Woche in Niger. Wir kamen über Zonder an der Grenze zu Niger.
30 Jahre alt sei er, sagt Musa. Jetzt versucht er mit seinem Freund, der beim Gespräch neben ihm sitzt, nach Libyen zu kommen. Ein Bruder dort sollte ihnen Geld für die Reise schicken. Aber das kam nicht. Jetzt wollen sie erstmal in Niger arbeiten. Wenn es später mit Libyen klappt, dann kann sich Musa auch vorstellen, nach Europa zu gehen, per Boot.
Ja, ich möchte dann noch weiterreisen. Dahin, wo Gott mich führen wird. Ich will erstmal nach Libyen. Ich bin bereit, überall hinzugehen, wenn ich Arbeit bekommen und Geld verdienen kann. Libyen habe ich erwähnt, weil es jetzt erstmal das Land ist, das am nächsten liegt.
Normalerweise fährt der Konvoi Dienstagabend von Agadez ab. Aber in dieser Woche ist alles anders. Wenige Tage zuvor hat es weit draußen in der Wüstenstadt Segedin einen Rebellenangriff auf das nigerische Militär gegeben. Die Soldaten und die Autos sind deswegen auf dem Rückweg aufgehalten worden. Zwei Tage später herrscht Unklarheit in Agadez, ob es in dieser Woche überhaupt noch eine Abfahrt geben wird. Ich mache mich auf den Weg zum Checkpoint der Armee am Stadtrand. Der Fahrer muss mehrfach nach der Richtung fragen. Das Taxi holpert über unbefestigte Sand- und Geröllpisten. In der Weite erkenne ich einen kleinen Verschlag aus Holz und zwei blaue Polizeiautos. Wir nähern uns bis auf wenige Meter, dann stoppen wir kurz und der Fahrer winkt einen der jungen Männer heran, die unter einem Baum Wasser aus ihrer Kühlbox verkaufen.
Salam alaikum.
Salam alaikum. Sag ich. Ja, nicht so.
Die beiden sprechen kurz auf Hausa. Der Verkäufer, der seit dem Morgen auf Kundschaft gehofft hatte, bestätigt: Hier passiert nichts. Kein Konvoi heute. Sonst wären um diese Zeit schon abfahrtsbereite Autos da. Migration läuft in Agadez in beide Richtungen. Die Stadt ist ein regelrechtes Drehkreuz. Auf dem Rückweg vom Checkpoint fahren wir am Camp der Internationalen Organisation für Migration vorbei, der IOM. Sie führt Migranten, die es wollen, in ihre Heimatländer zurück. Das IOM-Camp in Agadez ist voll. An den braunen Hauswänden stehen viele junge Männer in bunten T-Shirts. Was sie machen oder worauf sie warten, ist nicht ersichtlich. Anwohner berichten, dass es immer wieder zu Schlägereien vor dem Camp kommt. Es würden Drogen gehandelt und es gäbe Prostitution. Das kann Azizu Shehu von der NGO Alarm von Sahara bestätigen. Der 57-Jährige hat ein Notfalltelefon für in der Wüste gestrandete Migranten eingerichtet. Er betreut aber auch Menschen in Agadez, die keinen Platz mehr in dem IOM-Camp bekommen haben. Die müssen dann woanders privat unterkommen. Wir besuchen ein Grundstück am Stadtrand von Agadez.
Das hier ist ein Grundstück, das von Migranten bewohnt wird und auf dem 16 Familien leben. Geschätzt sind es auf 400 Quadratmetern mehr als 130 Menschen, hauptsächlich Kinder. Einige Männer gibt es auch und ihre Hauptaktivität besteht darin, jeden Morgen auf die Straße zu gehen, um nach Essen zu fragen. Es gibt Probleme mit der Hygiene, es gibt Gesundheitsprobleme, weil alle Kinder krank sind. Bei den Frauen sind einige schwanger, einige sind geschwächt, sie haben eine Mangelernährung.
In einem kleinen, gemauerten Zimmer mit Wellblechdach kann ich mit einer der Frauen sprechen. Weitere Frauen, manche mit Babys auf dem Arm, setzen sich in einem Halbkreis dazu. Kleinkinder in zerrissenen Kleidern hocken apathisch auf dem Boden. Die heiße Luft steht in dem leeren Raum, trotz offener Tür. Es riecht nach Schweiß und etwas süßlich nach Milch. Ada beginnt zu erzählen.
My name is Adam Sekindusisi.
Ich bin Ada Sekindu Sissé aus Sierra Leone. Ich bin aus Libyen deportiert worden. Ich bin seit 3 Monaten hier in Agadez. Ich wurde aus Libyen zurückgebracht. Wir sind registriert, aber immer noch nicht im Camp. Hier ist es schlimm. Wir haben kein Essen, kein Wasser zum Waschen, keinen richtigen Platz zum Schlafen, keine Medikamente, nichts.
Even food for job, we don't have. Even water for bath, we don't have. Good place for sleep, we don't have.
Beim Erzählen wird Ada von ihren Tränen übermannt, will aber trotzdem weitersprechen.
Wenn wir Essen brauchen, dann gehen wir manchmal auf den Markt und fragen nach Geld. Aber es ist schwierig. Wir wollen nach Hause. Dieser Ort ist nicht gut, auch nicht für unsere Kinder. Und dann sind da diese Jungs und sie sagen, wenn du etwas willst, dann musst du Sex geben. Und sie haben Messer. Das ist auch vielen anderen passiert. Und dann heißt es, es ist deine eigene Schuld. Es ist schlimm hier, ein schlimmer Ort. Wir leiden.
They are suffering for this side.
Ein Teil der Frauen ist mit der Internationalen Organisation für Migration freiwillig nach Niger zurückgekommen. Die Rückführung nach Sierra Leone ist schwierig, weil die Regierung Migranten aus dem eigenen Land oft nicht mehr zurücknehmen will. Den Frauen in Agadez geht es nach den Strapazen und schlimmen Erlebnissen auf ihrer Reise nach Libyen offensichtlich sehr schlecht. Trotzdem wollen manche es wieder versuchen, so wie Aisha.
Die Polizei hat mich gefangen und nach Agadez gebracht. Aber ich will zurück nach Libyen, weil mein Mann in Libyen ist. Ich bin verheiratet. Ich will wieder zu meinem Mann. Hier ist es schlecht. Kein Wasser, kein Essen. Meine Kinder leiden. Mir geht es schlecht hier. Wir schlafen draußen mit der Familie. Deswegen will ich zu meinem Mann zurück, wenn ich Geld habe und Unterstützung finde. Ich will zu meinem Mann, mit meiner Familie, meinem Kind, meiner Tochter.
Ja, die Migration in Niger ist wieder zu einem blühenden Geschäft geworden. Die Rücknahme des Gesetzes, das den Transport von Migrantinnen verboten hat, ist aber nicht die einzige Entscheidung der Militärregierung, die aktuell groß im Land und auch international diskutiert wird. Wie sich sonst die politische und gesellschaftliche Lage in Niger entwickelt hat, darüber kann ich jetzt sprechen mit der Konfliktforscherin Lisa Tschörner. Sie hat mehrere Jahre in Niger gelebt und arbeitet jetzt bei der Stiftung Wissenschaft und Politik im Forschungsprojekt Megatrends Afrika. Hallo.
Hallo.
Frau Tschörner, fast ein Jahr ist die Militärjunta in Niger an der Macht. Wir haben es gerade gehört, der Wirtschaft geht es schlecht. Viele ausländische Hilfen wurden gestrichen. Die Leute suchen Arbeit. Welchen Rückhalt hat denn die Militärregierung aktuell in der Gesellschaft?
Ja, also wir haben ja gesehen, dass nach dem Putsch die Menschen in Niger massenhaft auf die Straße gegangen sind, um die Putschisten zu feiern und auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Gewerkschaften oder religiöse Gruppen haben im Anschluss an den Putsch ihre Solidarität bekundet. Aber mit der Zeit scheint dieser Zuspruch schon zu schwinden, wobei es sehr schwierig ist, das wirklich zu erfassen, weil es keine Meinungsumfragen gibt und auch die Angst vor staatlicher Repression sehr groß ist, sodass es in der Öffentlichkeit auch kaum mehr kritische Stimmen gibt. Aber es wird mit der Zeit eben immer deutlicher, dass sich die Lage im Land mit dem Putsch nicht verbessert hat, was ja die Hoffnung vieler Menschen war, sondern dass im Gegenteil dschihadistische Anschläge wieder zugenommen haben, dass sich die Lebensmittelpreise infolge der Grenzschließungen drastisch angestiegen sind und dass die Junta eben keine Anstalten macht, den angekündigten nationalen Dialog durchzuführen, der über die Dauer des Transitionsprozesses entscheiden soll. Das heißt, es sind eben keine Anzeichen zu erkennen, dass die Militärregierung vorhat, ihre Macht so bald wieder abzugeben, und das schürt auch zunehmend Frust unter der Bevölkerung.
Das heißt, die Gesellschaft ist frustriert. Kann diese Frustration denn auch Auswirkungen auf die politische Macht der Junta haben?
Ja, dafür sehe ich im Moment keine Anzeichen. Also die Bevölkerung war auch mit den demokratischen Vorgängerregierungen sehr unzufrieden. Und ich glaube, dass trotzdem weiterhin noch die Hoffnung besteht, dass sich die Verhältnisse jetzt ändern können. Und insbesondere die Souveränitätsrhetorik und der populistische Aktivismus der Junta, ja, schürt eben weiterhin die Hoffnung auch der Menschen in Niger auf politischen Wandel und auf eine wahre Unabhängigkeit des Landes, zum Beispiel von westlicher Bevormundung.
Und diese Unabhängigkeit von westlicher Bevormundung, die scheint der Niger ja immer mehr zu erreichen. Also die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat sich zurückgezogen und auch die amerikanischen Truppen, die werden jetzt abziehen. Stattdessen gewinnt Russland mehr Einfluss. Was folgt denn daraus für das Land, aber auch für die Region in der Sahelzone?
Ja, Niger hat sich nach dem Putsch nach und nach von seinen traditionellen westlichen Partnern gelöst und hat eben nicht nur Frankreich vor die Tür gesetzt, sondern auch die Sicherheitskooperation mit der Europäischen Union und den USA aufgekündigt und wendet sich seitdem zunehmend Russland und auch anderen autoritären Staaten zu, wie zum Beispiel der Türkei oder dem Iran. Und dabei stehen vor allem neue Sicherheitskooperationen im Vordergrund. Zum Beispiel wurde mit Russland bereits im Dezember ein neues Abkommen diesbezüglich geschlossen. Aber auch im Bereich der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit sehen wir, dass Russland und auch andere autoritäre Staaten ihren Einfluss immer weiter ausbauen. Und dabei haben diese Länder eben gegenüber westlichen Partnern den Vorteil, dass sie den neuen Machthabern Systemstabilität anbieten können und eben nicht auf eine Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen pochen.
Das heißt, die westlichen Mächte ziehen sich zurück. Die EU hat auch angekündigt, ihren Militäreinsatz im Juni zu beenden. Deutschland will aber einen Militärstützpunkt weiter erhalten. Gibt es denn zwischen den westlichen Staaten irgendeine Art Konsens, wie man jetzt weiter mit der Militärregierung umgeht?
Ja, die westlichen Partnerländer Nigers und die EU, die haben sich im Anschluss an den Putsch auf keine einheitliche Position im Umgang mit den neuen Machthabern einigen können. Das heißt, Länder wie die USA, aber auch die Mittelmeerstaaten Italien und Spanien haben auf einen pragmatischen Umgang mit den neuen Machthabern gesetzt und dabei vor allem die eigenen Interessen, wie die Bekämpfung dschihadistischer Gewaltakteure oder die Eindämmung von Migration in den Vordergrund gestellt. Und außerdem heißt es unter den Verfechtern einer weiteren Zusammenarbeit mit Niger auch immer wieder, dass man eben die Region nicht Russland überlassen möchte. Und auf der anderen Seite steht aber zum Beispiel Frankreich, das aus politischen Gründen bis auf die humanitäre Hilfe seit dem Putsch jegliche Kooperation eingestellt hat und auch auf EU-Ebene sehr stark für diesen Kurs geworben hat. Das heißt, wir sehen eigentlich noch keine wirklich klare Linie. Es ist, noch nicht ganz klar, auch wie Deutschland sich da positionieren wird. Deutschland hat sich lange der französischen Linie angeschlossen, wobei es nach einer anfänglichen Suspendierung der Kooperation auch wieder zu Gesprächen gekommen ist und jetzt erst letzte Woche eben ein neues Abkommen mit der Militärjunta geschlossen wurde, das eben eine weitere Militärpräsenz Deutschlands im Land vorsieht.
Es sind ja nicht nur die westlichen Staaten betroffen, sondern vor allem natürlich die afrikanischen Nachbarstaaten, die ja nach dem Putsch auch viele Sanktionen und harte Reaktionen gefordert und auch durchgesetzt haben. Haben denn diese Sanktionen etwas gebracht und wie ist der aktuelle Umgang mit dem Niger?
Ja, die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS, die hat eben sehr schnell Sanktionen gegen Niger ausgesprochen, ohne dass es vorher wirklich zu substanziellen Verhandlungen gekommen ist. Vermutlich in der Hoffnung, dass man damit eben den Putsch noch in seinen Anfängen stoppen könnte. Was wir aber stattdessen gesehen haben, ist, dass eigentlich genau das Gegenteil erreicht wurde, nämlich dass die Sanktionen vor allem die Bevölkerung sehr hart getroffen haben und zusammen mit der Androhung einer militärischen Intervention durch die ECOWAS als Angriff auf die Souveränität des Landes aufgefasst wurden, also als Einmischen in interne Angelegenheiten. Und das hat den Rückhalt der Junta in der Bevölkerung tatsächlich eher noch gestärkt als geschwächt. Wir sehen dann aber, dass die ECOWAS zunehmend eigentlich von ihrem harten Kurs abgewichen ist und die Sanktionen Ende Februar auch aufgehoben hat, wie es in ihrem Statement hieß, aus humanitären Gründen, ohne dass sich an der innenpolitischen Situation im Land aber eigentlich etwas geändert hat. Das heißt, es wurde von der Militärregierung weder ein Transitionsfahrplan vorgelegt, der die Rückkehr zu einer demokratischen Ordnung vorsieht, noch wurde zum Beispiel der abgesetzte Präsident Bazoum aus seiner rechtswidrigen Gefangenschaft entlassen, in der er sich seit dem Putsch eben befindet. Das heißt, ja, wir sehen, dass sozusagen die Regionalorganisation, die erst stark gedroht hat, immer weiter zurückgerudert ist und aber die neuen Machthaber in Niger eben nicht von ihrem Kurs abgekommen sind dadurch und ja, letztendlich auch gedroht haben oder angekündigt haben, aus der ECOWAS auszusteigen und ihre eigene Allianz der Sahelstaaten zusammen mit den Nachbarländern Burkina Faso und Mali gegründet haben.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass im Niger geputscht wurde. Damals war der Putsch 2010 ja auch der Weg für einen demokratischen Neuanfang. Kann man das jetzt nach diesem Putsch auch für die Zukunft des Nigers sagen?
Also der Putsch jetzt unterscheidet sich, indem vor allem die Vorbedingungen unterschiedlich sind. 2010, als das Militär geputscht hat, hatte der damalige Präsident Tanja eine Verlängerung seiner Amtszeit angekündigt. Und der Militärputsch hat sozusagen zu einer Wiedereinführung der Demokratie geführt. Es gab eine klare Transitionsphase von einem Jahr, die auch eingehalten wurde. Und das ist eben etwas, was man jetzt nicht erkennen kann. Also der Putsch hat den demokratisch legitimierten Präsidenten Bazoum abgesetzt. Die Junta hat bis jetzt sich nicht auf einen Transitionsfahrplan einigen können, beziehungsweise nicht angekündigt, wann sie vorhat, ihre Macht wieder abzugeben und wie. Es wurde angekündigt, dass es einen nationalen Dialogprozess geben soll. Der ist bis jetzt nicht angelaufen. Dieser Dialogprozess sollte festlegen, wie lange die Transition dauern soll. Aber solange das eben nicht stattfindet, wird sich auch nicht auf ein Datum geeinigt.
sagt Lisa Tschörner von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank.
Vielen Dank.
In der nächsten Folge blicken wir nach Bulgarien. Dort wird es am 9. Juni, parallel zur Europawahl, auch eine vorgezogene Parlamentswahl geben. Und zwar die sechste innerhalb von 3 Jahren. Das Problem der Regierung, eine geplante Justizreform. Denn die Korruption in Bulgarien scheint das Rechtswesen fest im Griff zu haben. Tschüss, bis dahin. Ich bin Jana Adu. Macht's gut.